ARD. Hallo Werner.
Hallo Dominik.
Bei uns ist es Sommer. Wir machen eine Sommerserie. Es ist gar nicht mehr weit hin bis zur Weinlese. Und jetzt springen wir zweimal gedanklich nach Südamerika, wo gerade nicht Sommer ist, sondern...
Ja, Winter, tiefster Winter.
Genau, und ich habe mir nämlich gestern den Kopf zerbrochen und es hat etwas gedauert, bis ich da zeitlich richtig orientiert war. Was machen die auf der Südhalbkugel eigentlich gerade im Weinberg? Wie weit ist da die Rebe, wenn bei uns Sommer ist und da Winter? Was passiert da gerade?
Ja, die müssen die jetzt gerade geschnitten haben und jetzt dürfte die Rebe bald wieder austreiben. So dürfte das da aussehen.
Das haben meine Recherchen dann nämlich genauso ergeben. Also die Winzer und Winzerinnen sind wahrscheinlich gerade viel im Keller, weil im Weinberg selbst haben sie Arbeiten abgeschlossen und warten jetzt drauf, dass die Rebe demnächst wieder austreibt. Also du siehst, mir war das nicht ganz so klar wie dir anfangs. Ich musste etwas überlegen, aber wir wenden uns jetzt sowieso lieber den Weinen aus Südamerika zu.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Alle zwei Wochen neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und wir setzen unsere diesjährige Sommerserie über die Weine aus der neuen Welt fort. Und nach Nordamerika in der vergangenen Episode geht es eben heute um Südamerika. Und ich habe, nachdem ich mich zeitlich orientiert habe, dann auch mal in die Karte geschaut, um mich geografisch zu orientieren. Wo wird in Südamerika überhaupt Wein angebaut? Und auch diesmal war ich wieder ein bisschen erstaunt, dass es da mehr gibt als die beiden Länder, die, glaube ich, jeder auf dem Schirm hat, also Chile und Argentinien. Denn das sind ja noch einige mehr. Welche?
Naja, also eine Rolle spielt sicherlich noch Uruguay. Brasilien spielt eine Rolle. Aber es gibt Trauben auch noch in Peru, nennenswerten Maßstab, und in Bolivien, da macht man allerdings Pisco draus in aller Regel, also einen Schnaps und keinen Wein.
Gerade Brasilien, was man, glaube ich, hier nicht so auf dem Schirm hat als Weinproduzent, steht gar nicht so schlecht da. Platz 14 weltweit, was die Weinproduktion angeht. Das hat mich jetzt überrascht.
Ja, das sind Länder, die nicht so auf den Export angewiesen sind. Das gilt auch in Maßen für Argentinien. Auch da ist die Exportquote nicht so sehr hoch. Ein Viertel exportieren die. Und das unterscheidet sie von den Chilenen. Die haben 2/3 Export. Und deswegen sind die bei uns auch viel präsenter. Ist ja logisch, weil die sehr viel stärker eben auf andere Märkte angewiesen sind.
Ein Wort vielleicht noch zu Uruguay. Auch das nicht so eine typische Weinbaunation, in unseren Köpfen zumindest, haben eine Rebfläche, die immerhin so groß ist wie die der Mosel. Also jetzt gar nicht so ein kleines Land eigentlich.
Naja, für ein ganzes Land ist das schon nicht so viel. Vor allen Dingen ist der Ertrag deutlich geringer. Das muss man immer überlegen. Diese Regionen haben große Flächen, aber sehr niedrige Erträge im Mittel. Das heißt, da kommt dann nicht so viel Wein bei rum und so ein kleines Land ist dann noch weniger präsent. Aber die haben interessante Sorte am Start, über die wir vielleicht noch reden können.
Bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht mal ganz grundsätzlich nochmal die Überlegung. Wenn ich sage, ich will mich ein bisschen mit Weinen aus Südamerika beschäftigen, was muss ich bedenken, womit muss ich rechnen?
Also erstmal muss ich bedenken, dass die Jahrgänge verschoben sind. Du hast es am Anfang angesprochen, also der 23er ist dort viel ein halbes Jahr früher auf dem Markt als bei uns. Bei den Weißen werden da schon etliche gefüllt sein. Und das andere ist für mich das Spannende an Südamerika. Es sind sehr moderne, es sind sehr zugängliche Weine, es sind oft Boliden, ohne dass sie so unbedingt gleich marmeladig schmecken müssen. Und es ist auf eine Art und Weise ein Rückgriff auf die europäische Weinkultur. Und das ist für mich die Hauptgeschichte. Die Südamerikaner haben natürlich den Weinbau auch über die Missionare, über die Mönche darunter gekriegt, aus Spanien überwiegend. Und die haben dort aber Sorten konserviert, eingeführt und über die Zeit konserviert, die in Europa gar keine Rolle oft mehr spielen oder keine große und die durch den südamerikanischen Weinbau in die Neuzeit gerettet worden sind und plötzlich eine Entdeckung wert sind. Das ist die große Geschichte. Das gilt zum einen für den Carmenère aus Chile und für den Malbec oder Côte aus Argentinien mal ganz vorrangig. Das sind zwei Sorten gewesen, die waren einstmals im Bordelais weit verbreitet und auf die gründet sich die Berühmtheit der Bordeaux-Weine. Dort gibt es sie aber kaum noch, diese Sorten im Bordelais. Und die haben überlebt eben in diesen südamerikanischen Ländern und zeigen uns heute per Import, was in diesen Sorten drin gesteckt hat.
Du hast es gesagt. Es sind dort vorwiegend Rebsorten, die wir hier heute in Europa so eher nicht mehr anbauen oder nur noch selten anbauen. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zu Nordamerika. Davon hatten wir es in der letzten Episode. Dort gibt es ja diesen großen Konkurrenzkampf zwischen vor allem französischen Winzern, kalifornischen Winzern, weil man ja überwiegend auf ähnliche Rebsorten zurückgreift. Das ist jetzt hier anders in Südamerika, oder?
Ja und nein. Also schon in Chile wird überwiegend Cabernet Sauvignon angebaut. Also das wollen wir nicht verheimlichen. Auch das ist die Weltweinsorte. Das ist die Benchmark-Sorte in Rot. Jeder Neuweltstaat baut Merlot und Cabernet an, einfach weil man sich da vergleichbar macht und weil das am Weltmarkt einfach gut abzusetzen ist. Aber so die Identitätsbildung kommt in der Tat durch diese alten Sorten und damit haben diese Länder auch eine Geschichte zu erzählen. Das macht sie, das stimmt, bedeutend und bedeutsam. Und der Malbec ist in Argentinien halt auch tatsächlich die hauptverbreitetste Sorte. Also da hat das schon eine sehr große Bedeutung. Und ich hatte schon einen kleinen Spoiler gemacht bei Uruguay. Da gibt es eine dritte Sorte, die heißt Tanat. Von der kleinen Produktion in Uruguay ist das wiederum die Hauptsorte. Und das ist auch eine südwestfranzösische Sorte mit viel Gerbstoff, ein richtiger Knaller, der eigentlich erst, wenn man jetzt moderne Methoden anwendet und ihn in einem wärmeren Klima anpflanzt als Südwestfrankreich, dann auch zugänglich wird.
Jetzt hast du schon so ein paar Rebsorten genannt und jetzt wollen wir uns denen auch wirklich widmen, denn du hast wie immer in unserer Serie 5 Weine nicht mitgebracht, aber du hast 5 Weine auf deiner Liste stehen, von denen du sagst, wenn man sich Südamerika nähern will, wenn man etwas erfahren will über dieses Weinland, dann sollte man mal solche Weine probieren. Und da stehen natürlich die Sorten mit drauf, die du schon genannt hast. Was ist deine Nummer 1? Welchen Wein sollte ich unbedingt aus Südamerika probieren?
Ich sehe gar keine Reihenfolge, ganz ehrlich, sondern ich habe mal 5 aufgeschrieben, von denen ich glaube, dann hat man einen guten Überblick über Südamerika. Fangen wir einfach mal an mit dem A wie Argentinien und da dem Malbec, der, wie gesagt, eine alte französische Sorte ist. Und der relativ dunkle, nach Pflaumen schmeckende Blaubeeren, Schokolade, Tabak, Weine bringt, also sehr modern im Spektrum, sehr tiefgründig, tief dunkel und der für sich alleine gut stehen kann und hervorragende Weine bringt. Das sollte man also sicherlich mal probiert haben. Vielleicht auch nur, um eine Ahnung zu kriegen, wie früher mal Bordeaux-Weine geschmeckt haben.
Warum gibt es den heute nicht mehr in Bordeaux oder überhaupt kaum noch in Europa?
Gute Frage. Diese Sorten haben spezifische Nachteile gehabt. Entweder waren sie sehr frostempfindlich. Das ist eben in Frankreich phasenweise kritisch gewesen. Das ist in Südamerika in der Regel bei den wärmeren Standorten nicht der Fall. Oder sie sind ertragsinstabil. Also sie waren einfach nicht so wirtschaftlich angenehm für die Winzer wie eben Cabernet Sauvignon oder Merlot. Und deshalb ist man da ausgewichen. Mittlerweile sind die aber in Südamerika auch weiterentwickelt worden, selektiert worden und das funktioniert ganz prima. Überhaupt der Weinbau in Südamerika ist natürlich ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Er ist sehr viel von Bewässerung abhängig. Das hat aber den Vorteil, dass man eben keine so Witterungsunbilden hat. Es ist im Sommer eben warm, es ist sonnig. Die Weine wachsen sowohl in Argentinien als auch in Chile am Fuß der Anden auf den verschiedenen Seiten. Und man kann in der Höhe variieren. Damit kann man die Klimata sozusagen auf kleinstem Raum abbilden. Man hat immer dieses super Wetter in Anführungszeichen und kann die Feuchtigkeit über Bewässerung steuern. Das ist natürlich eine Art und Weise, Wein zu erzeugen, die sehr viel kontrollierter ist und sehr viel einfacher auch. Bioweine dort zu erzeugen, ist kein Problem im Grunde genommen, weil es kaum Pilzkrankheiten gibt unter diesen Bedingungen. Das sind also Dinge, die es einfacher machen, diese Sorten dort anzubauen.
Lass uns direkt auf deinen zweiten schauen, denn was der Malbec für Argentinien ist, ist, glaube ich, dein zweiter Tipp für das andere Land.
C wie Chile, also Carmenère. Die Carmenère, die lange als Merlot bezeichnet wurde, also die Chilenen haben lange der Welt ihre Weine verkauft als Merlot-Weine. Es ist ein bisschen ähnlich, auch vom Charakter her, aber nicht gleich. Also der Carmenère hat eben diese weichen, eher weichen Tannine, so wie der Merlot, ist aber auch körperreich, sehr dunkel, Brombeer, schwarzer Pfeffer. Das sind alles Aromen, die ein bisschen an Merlot erinnern, aber es ist eine eigenständige Sorte und eben etwas sehr Spezielles, auch die verbreitet früher im Bordelais.
Malbec und Carmenère sind, glaube ich, die Rebsorten, die auch wir in Europa hier am ehesten oder mit denen wir am ehesten in Berührung kommen, wenn wir Weine aus Südamerika kaufen im Laden. Wenn wir jetzt einen von den beiden im Glas haben, was erzählen die uns von Südamerika?
Sie erzählen uns, dass das in der Regel sehr reife Weine sind. Also man kann dort die Reife sehr gut steuern. Da gibt es nicht die Probleme, dass die nicht reif würden. Die Gerbstoffe sind deutlich da, weil das sind oft, also jedenfalls bei dem Tanat und bei Malbec durchaus gerbstoffreiche Weine, aber die sind sehr reif, die sind sehr feinkörnig, wie man sagt auf der Zunge, die überfordern niemanden und es sind technisch auch in aller Regel sehr sauber gemachte Weine. Man muss sich vor Augen halten, dort ist der Weinbau natürlich eine Industriebranche wie andere Branchen auch. In der Regel sind das sehr wenige Unternehmen, die riesige Flächen bewirtschaften. Also so eine bäuerliche Struktur darf man nicht erwarten. In Chile gibt es bei einer Rebfläche, die deutlich größer ist als in Deutschland, nur 100 Unternehmen und nicht Tausende von Weinbauern. Also das ist schon eine ganz andere Art, Wein zu erzeugen.
Das bedeutet dann aber auch, das sind sehr verlässliche Qualitäten, nämlich an die da ankommen, oder? Also wenn ich so eine Flasche hier im Supermarkt kaufe, kann ich da von vornherein davon ausgehen, das ist auch ein guter? Also kommt so schlechte Qualität dann erst gar nicht bei uns an?
Also ich würde ein bisschen einen Unterschied machen zwischen der ganz unteren Preisschiene, wo man oft halt doch die hohen Erträge dann merkt. Gerade wenn ich Bewässerungen habe, kann ich ja die Erträge ganz gut darüber steuern. Viel Wasser bedeutet viel Ertrag, bedeutet aber auch wässrige Weine, ganz banal gesagt. Wenn man dort das Wasser nicht so üppig einsetzt, sind aber sofort gute Qualitäten und sehr gute Standardqualitäten einfach drin.
Wo wäre bei dir so die Preisgrenze, wenn ich jetzt hier in den Supermarkt gehe?
Also wenn man abseits der ganz einfachen und untersten Schiene sozusagen, es ist man meistens schon im Bereich, der Spaß macht. Also ich würde nicht den billigsten kaufen, aber schon der eine Preisklasse drüber ist meistens verlässlich.
Okay, also einfach ein bisschen vergleichen und den zweitgünstigsten nehmen, kurz zusammengefasst.
In der zweitgünstigen Gruppe. Ich meine damit nicht, dass man wegen 5 Cent einen Unterschied macht.
Jetzt hatten wir zwei absolute Massen- oder Standardweine, nenne ich es mal. Jetzt ist deine Nummer 3 schon ein bisschen was Außergewöhnliches.
Das ist der Tanat aus Uruguay. Uruguay ist ja jetzt nicht an den Anden, sondern ganz weit im Osten am Rio de la Plata, gegenüber der argentinischen Hauptstadt. Auch da gibt es Weinbau und dieser Tanat ist eben ein sehr dunkelwürziger und extrem tanninreicher Wein, den man früher halt eben oft verschnitten hat mit weicheren Sorten, damit er nicht so auffällt. Aber wenn man unter diesen Bedingungen dort den sehr reif werden lässt, dann ist das ein Wein, der einfach den Trockenweintrinkern sehr schmeckt, weil er trocknet den Mund buchstäblich aus. Das ist ja die Funktion von Gerbstoff. So ein bisschen wie der Mourvèdre in Frankreich heute noch ist, in Südfrankreich. Das sind diese ledrigen, schweren, gerbstoffbetonten Weine.
Jetzt steht ein Tanat aus Uruguay nicht in jedem Supermarkt, mal so eben im Regal. Da muss ich schon ein bisschen suchen, bis ich den finde. Was muss ich dann dafür ausgeben?
Das dürften Weine sein, die dann doch zweistellig sind. Kriegt man wahrscheinlich nur über den Fachhandel. Aber Südamerika ist eben vielfältiger. Wer abseits des Mainstreams unterwegs ist, der hat es nicht so einfach. Das gilt dann auch für den vierten Tipp sozusagen. Das wäre mal ein Sekt aus Brasilien. Also Brasilien baut nennenswert Schaumweine an, gute Schaumweine, die auch Champagner-ähnlich sein können, weil sie auch die gleichen Sorten verwenden. Also Chardonnay und Pinot Noir zum Beispiel, das ist eine Mischung, aus der man auch in der Champagner-Sekte herstellt. Also das lohnt sich allemal, wird man nur im Fachhandel finden.
Du hast es gesagt, eigentlich ganz gewöhnliche, aus unserer Sicht gewöhnliche Rebsorten, die du hier in diesem Sekt nennst, aus einem ganz ungewöhnlichen Land. Also warum baut jetzt ausgerechnet Brasilien diese europäischen Rebsorten an, während die anderen Länder, die wir jetzt genannt haben, ja Rebsorten haben, die wir hier nicht so haben.
Die Brasilianer haben auch diese alten Rebsorten. Da sind auch viele italienische Rebsorten dabei. Man muss sich vorstellen, die Einwanderer haben über die Jahrhunderte ihre Reben in diese Länder in Südamerika immer wieder neu mitgebracht. Und deswegen werden da wilde Mischung aller europäischen Rebsorten angebaut. Die Frage war eben, welches Land konnte sich und kann sich sozusagen am Markt dann auch mit einer Sorte bemerkbar machen. Also in Brasilien gibt es unendlich viele Sorten, aber das Land hat es nie geschafft, über den eigenen Bedarf hinaus für den Export zu erzeugen, in nennenswertem Umfang, um damit Aufmerksamkeit auch in Europa bei uns zu erzeugen. Also italienische Sorten, Bonarda und dergleichen sind ja genauso dort vertreten wie Zinfandel, also die kroatische bzw. süditalienische Sorte. Alles Mögliche wird da angebaut.
Wer uns regelmäßig hört, weiß, da fehlt noch was, nämlich der Weinmann, den wir uns hier regelmäßig anhören. Für den hast du dieses Mal nämlich auch einen südamerikanischen Wein probiert. Und wir werden da anschließend noch ein bisschen drüber reden, hören aber erstmal, und dafür geht's ganz hoch hinaus heute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Die Rebe ist von Natur aus keine Gebirgspflanze, kann man so allgemein sagen. Ihr Ursprung liegt nämlich in den Auenwäldern der Flüsse. Da haben die Wildreben als Schlingpflanzen wie Lianen rumgehangen. Aber seit sie kultiviert wird, wissen die Menschen, je heißer die Region, desto höher hinauf kann man mit diesen Pflanzen. Deutschlands höchster Ertragsweinberg liegt bei 560 Meter am Hohen Twil. Europaweit halten die Weinberge am Kloster Marienberg im Vinschgau, Südtirol, den Rekord mit gut 1300 Metern. Aber in Argentinien, da schießen sie den Vogel ab. Wir testen den 2021er Altura Maxima Sauvignon Blanc von der Kellerei Colomé. Kostet 26,90 bei mövenpick.de. Maximale Höhe heißt er nicht umsonst. Jenseits von 3000 Metern werden da die Trauben geerntet. Die Flasche, in der er kommt, ist ein Burgunder Bolide mit rund einem Kilo Leergewicht. Sehr helles Gold, eher mild und ein bisschen milchig im Duft, Holunderblüten und nur verhalten grünes Gras. Sehr glatt im ersten Moment auch auf der Zunge, aber dann kommt anhaltend und viel Zitrone, Grapefruit, später Brennnessel, grüner Spargel und Rauch. Ungewöhnlich und ein bisschen zwiespältig, finde ich. Kann daran liegen, dass ein Viertel der Menge im Holzfass ausgebaut wurde und wohl einen biologischen Säureabbau hatte. Aber der Rest hat dafür umso mehr deutliche, aber auch stumpfe Säure. Ein Klotz von Wein. Maximale Höhe bedeutet offenbar nicht unbedingt maximalen Genuss. Und was macht die Höhe eigentlich mit dem Wein? Tagsüber ist es dort recht warm, nachts aber sehr kühl. Das erhält die Säure und natürlich die Höhensonne. Gegen die brutale UV-Strahlung müssen die Beeren sehr dicke Häute ausbilden, sonst verbrennen sie. Und da sitzen die Aromen drin. 2021er Altura Maxima Sauvignon Blanc von der Kellerei Colomé bei mövenpick.de 26,90.
Der Weinmann. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Also deine Nummer 5 der Weinempfehlungen aus Südamerika. Ein Sauvignon Blanc, angebaut in über 3000 Meter Höhe. Absolut ungewöhnlich. Ja. Zunächst mal habe ich mich aber gefreut, dass du auch einen Weißwein empfiehlst. Denn ich glaube, die meisten von uns haben bei Südamerika immer automatisch Rotwein im Kopf. Wie ist da das Verhältnis überhaupt?
Das weiß ich jetzt gar nicht statistisch genau. Aber die Hauptrebsorten sind jeweils durchaus rote Rebsorten. Insofern ist sicher überwiegend Rotwein eben auch da. Aber nichtsdestotrotz, natürlich gibt es Sauvignon Blanc in Chile Nummer 2 auf der Liste, mit deutlichem Abstand allerdings. Und auch in anderen Ländern sind weiße vorne dabei. Zum Beispiel eben auch in Uruguay, wo der zweite eine Muskatsorte ist.
Gut, also die Rebsorte haben wir. Jetzt müssen wir noch über diese große Höhe sprechen. Ja. 3000 Meter. Zunächst mal, du hast den ja ausgesucht als ein Beispiel für Südamerika. Also ist Höhe etwas, was in dieser Region normaler ist als bei uns?
Ja, also die Weine sind insgesamt weit oben. Es ist nicht mehr der höchste Wein der Welt sozusagen. Der wird mittlerweile in China erzeugt. Was machen die Chinesen nicht? Mhm. Aber es ist exorbitant hoch. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, also natürlich kann man über diese Höhenlinien sozusagen Klimata abbilden. Es wird eben immer kühler und das erlaubt, verschiedene Weintypen herzustellen in verschiedenen Höhen in der gleichen Region. Und das ist schon eine tolle Gelegenheit für die Winzer. Das ist aber jetzt schon sehr abgefahren hoch und da hat man auch geschmeckt, dass das eben deutlich anders ist als ein normaler Sauvignon.
Und warum hast du ihn jetzt trotzdem ausgewählt als ein Beispiel für südamerikanische Weine, wenn du selbst sagst, das ist ja total abgefahren?
Ja, weil man solche abgefahrenen Dinge da machen kann, also außer in China, und da habe ich noch nie einen von getrunken aus der Höhe, finde ich das schon extrem ungewöhnlich und deswegen schon mal wert, dass man sich mit sowas beschäftigt. Genauso wie man eben aus dem Etschtal mal was probieren sollte, wenn man europäische Höhenweine probieren will. Höhe macht was mit Weinen und das ist total spannend.
Sauvignon Blanc kennen wir hier in Europa, zählt zu einer der populärsten Rebsorten, stark zugenommen in den letzten Jahren. Wo ist jetzt hier in diesem, den du probiert hast, der neue Weltstyle? Wie unterscheidet der sich jetzt mal von einem europäischen Sauvignon Blanc?
Also der unterscheidet sich durch die Faktoren, die ich auch in dem Stück genannt habe, einfach durch die große Höhe. Das hat da, glaube ich, einen höheren Einfluss als die neue Welt an und für sich.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Weine aus Südamerika und darüber, welche 5 Weine man unbedingt probieren sollte, um einen ersten Überblick und einen guten Überblick über Weine aus dieser Region zu bekommen. Hier ist nochmal die Empfehlungsliste. Werner, du empfiehlst einen Malbec aus Argentinien, einen Carmener aus Chile, einen Tanat aus Uruguay, einen Sauvignon Blanc aus großer Höhe in Argentinien und einen Sekt aus Brasilien. Werner, vielen Dank. Schöne Zeit. Ich freue mich auf die nächste und letzte Episode unserer diesjährigen Sommerserie. Da geht es dann nämlich nach Australien und Neuseeland. Vielen Dank.
Gerne.